Veränderungen sind was wirklich Wildes. Und wie man damit am besten umgeht, darüber wollen wir heute sprechen. Und was gäbe es Besseres, als komplett mit unseren Konventionen zu brechen, wenn wir sowas tun und eine komplett neue Form des Aufnehmens aus dem Boden zu stampfen, die wir vorher noch nie gemacht haben, in der wir uns überhaupt nicht sicher fühlen und deswegen jetzt das Ganze auch einfach live tun. Das hier ist der erste, hoffentlich nicht der letzte, Endgegner-Live-Podcast. Aktuell nur auf Twitch. Wir werden mal schauen, dass wir da in Zukunft vielleicht irgendwas mit Multistreaming hinkriegen. Vielleicht ist hier, ne, in ganz großen Anführungszeichen, da es da so ein paar Limitierungen gibt. Welche das sind, könnt ihr in unseren Videos nachschauen. Da haben wir irgendwann drüber geredet. Ich vergesse auch mal, in welcher Ecke das ist. Da oder da. Können wir dann auf YouTube wahrscheinlich verlinken. Aber natürlich auch bei den Live-Podcasts gilt, die Endgegner funktionieren nicht alleine. Deswegen Hallöchen an Spike.
Ich sollte mich auch entmuten. Es ist alles verwirrend. Es ist mega verwirrend. Ich sehe es hier im OBS. Ja, wir nutzen diese Folge tatsächlich OBS zum Aufnehmen, sonst könnten wir auch schlecht live sein. Und zusätzlich noch Folge 100. Also auch noch ein kleines Special. Ich habe auch schon das Intro so ein bisschen verkackt. Also wenn ihr das auf YouTube seht, dann die Musik läuft doppelt. Das wollen wir natürlich nicht haben. Dann fehlt so die ersten 20 Sekunden der Musik.
Ich glaube, dass man dich nicht hört. Zumindest sagen das die Live-Zuschauer.
Ja, also ich höre mich jetzt selber, weil ich das Monitoring auch höre. Ich höre mich ja sonst nicht. Also passt jetzt. Ich hatte gerade eben, als ich angefangen habe zu reden, habe ich vergessen, den Knopf zu drücken und habe das dann eben noch schnell korrigiert.
Ich hoffe, das passt. Sonst habe ich ein bisschen Schiss.
Nee, man hört mich immer noch nicht. Das ist wild.
Obwohl mein Willkommen bei Live-Technik, die nicht funktioniert. Oh no. Oh, jetzt ist die Frage, ob in dem ja, das Ding ist, du hast ja dein Mic einzeln und nicht mit im Stream-Mix und wir müssten mal gucken, bei den Audio-Einstellungen, vielleicht musst du mir dafür gerade nochmal den Bildschirm übertragen, bei den Audio-Einstellungen, dass dein Mic auch auf Audiospur 1 ist. Weißt du, wo das ist? Weißt du, was ich meine?
Ja, du hörst mich, das ist ja das Wilde. Und mein Mikrofon wird eigentlich auch auf, ne, also der Witz ist, mein Mikrofon ist in der Ausgabe angegeben, auch für Twitch als Ausgabe.
Ja. wie gesagt, also unter den erweiterten Audioeinstellungen müsstest du mal schauen, da gibt es ja diese 6 verschiedenen Audiospuren, dass dein Mic auch wirklich auf Audiospur 1 liegt, weil sonst werden wir dich nicht hören. Also ich höre dich, weil das hier im Browser und sowas, aber sonst wird das leider nicht gehen.
Test? Kommt jetzt was an?
Ich weiß es nicht. Ja, ja, let's go.
So, ich habe jetzt einfach das Mikrofon in den Broadcast-Streaming zu machen. Ja, das ist live, ne? Also die Technik, die nicht funktioniert, weil wir es nicht vernünftig testen konnten. Wir konnten ja schlecht einfach live gehen. Neuerungen seht ihr auch, ne? Für alle, die jetzt auf YouTube tatsächlich zuschauen. Hier unten läuft ein Chat. Es sind tatsächlich Leute da, die uns zuschauen. Man mag es kaum glauben. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich habe es natürlich jetzt vergessen, irgendwo bei mir zu posten. Das müsste ich gleich noch machen. Aber das ist ja ganz praktisch. Wir wissen noch nicht, wie weit wir auf den Chat eingehen können. Das muss ich dazu sagen, weil es ist ja eigentlich eine Podcast-Folge. Es wird aber auf diesem Kanal, hoffen wir zumindest, auch Content kommen, wo der Fokus natürlich auf Interaktion mit euch läuft. Diskussion, vielleicht Reactions. Da sind wir uns noch sehr, sehr unsicher, muss ich dazu sagen, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Vielleicht sogar irgendwelche Gameplay-Sachen. Wir haben ja hier jetzt auf Twitch dann ganz andere Möglichkeiten. Ob wir dauerhaft auf Twitch jetzt immer zum Podcast live sein werden, das wissen wir noch nicht. Aber zur Folge 100 wollten wir auf jeden Fall mal was Neues ausprobieren. Denn passend haben wir auch heute das Thema dazu. Und während ich dann nochmal schnell in meiner Community Bescheid sage, kann Patsy einmal ganz kurz euch das Thema rüberwerfen.
Ja, wie gesagt, also das Thema ist Umgang mit Veränderungen und wir dachten uns, was wäre besser, als alles über Bord zu werfen, was wir bis jetzt kennen, all unsere gewohnten Aufnahmemethodiken, die wir über jetzt mittlerweile 100 Folgen oder so gesehen 99 Folgen perfektioniert haben, mit denen wir uns auskennen und wo wir uns sicher sind. Nein, wir werfen alles über Bord, wir nutzen OBS, wir nutzen ein Twitch-Tool, damit wir uns beide hier gegenseitig sehen, damit ihr uns beide jetzt hier gerade seht Und das könnte natürlich mit der beste Ansatz sein, um zu sagen, hey, Veränderung ist nicht zwingend was Gruseliges oder was Schlimmes. Veränderung kann durchaus was gut sein oder, sagen wir so, in meinem Fall ist Veränderung in den meisten Fällen sogar was Gutes, weil ich strebe Veränderungen ja aktiv an, in den meisten Fällen, um irgendwas zu verbessern. Und da kann es bei sowas ganz Simplen anfangen, wie ich möchte hier in meinem Stream oder hier jetzt im Endgegner-Stream, jetzt darf ich ja auch sowas sagen, im Endgegner-Stream, ich möchte da Sachen verbessern. Und das fängt ja dann aktiv an mit Recherche und dann meistens mit dummerweise Investition. Es tut immer so doll weh. Aber so eine Sachen sind ja auch eine Art von Veränderung. Positive in diesem Fall, weil selbst herbeigeführt. Negative Veränderungen wiederum, vor denen man sich dann so ein bisschen, naja, erholen muss, schützen muss, wie auch immer, das wieder abfedern muss, das ist dann natürlich ein Problem, was, sagen wir mal so, definitiv anders gehandhabt werden muss als positive Veränderung. Mein Ding ist, und da kannst du vielleicht gleich mal da drauf eingehen, weil mir ist negative Veränderung in so schlimmem, großem Maße zum Glück, und da muss man hier, ne, so abergläubisch sagen, hier, Klopf auf Holz, muss man sagen, ist noch nicht so viel passiert. Also natürlich habe ich auch schon ein paar Sachen erlebt, die mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben, sei es irgendwelche finanziellen Nöte. Ich meine, wir müssen jetzt scheinbar 1000 Euro Nebenkosten nachzahlen. So, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Tut ordentlich weh, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist so eine life-threatening Veränderung für mich oder sowas. Das sind halt einfach Dinge, die ätzend sind, aber nicht Dinge, wo ich mir denke, boah, ja, das hat mich jetzt komplett weggeworfen. Ein paar andere Sachen, die mir passiert sind, die eher mit Menschen zu tun haben, hingegen, ne, da gab es schon größere Veränderungen, auch negativer Seite, hauptsächlich tatsächlich. Aber damit umzugehen, da sucht man sich dann eben die Flucht in den Leuten, mit denen man dann noch positiven Kontakt hat oder eben so Gruppierungen, wo man immer wieder hingehen kann, um sich so diese positive Affirmation zu holen. Und die Frage ist eben, wie gehst du mit Veränderungen um?
Boah, das ist tatsächlich Unterschied. Es kommt immer darauf an, was für Veränderungen. Dadurch, dass ich ja vermeintlich mich rumschlagen darf, momentan mit undiagnostiziertem AUDS, habe ich ja sowieso nochmal ganz andere Probleme, was Veränderungen angeht. Ich struggle hier momentan so ein bisschen mit. Wer die Endgegner länger verfolgt, wird immer gedacht haben, hey, der Dude hat eine blaue Wand, wieso ist denn die jetzt auf einmal doch so ein bisschen lila geworden? Das liegt daran, dass die Wand die ganze Zeit lila war, ich jetzt nur 2 Keylights habe, wo ich immer noch nicht so weiß, ob die richtig eingestellt sind. Also ist das schon mal Veränderung. Ich vollziehe momentan für mich ganz viele Veränderungen und komme da nur so semi mit klar. Ich hab momentan keine Morgenroutine, das fällt auf. Ich habe es jetzt seit bestimmt 4 Wochen nicht geschafft, pünktlich den Stream zu starten und bin immer so 10, 15 Minuten zu spät, was mich halt richtig annervt. Aber so einschneidende Veränderungen hatte ich tatsächlich auch sehr, sehr viele. Das mit meinem Vater und die Veränderungen danach, als er dann weg war, das war sehr, sehr schlimm. Die Streitereien mit meiner Mutter, wodurch ich dann mehr oder weniger rausgeflogen bin, weil man quasi durch die ganzen Jahre einfach nur noch auf heißen Kohlen quasi unterwegs war. Das war übel. Den Verlust meiner Haare, das ist ja auch Veränderung. Das hat mir sehr übel mitgespielt, obwohl momentan geht's. Also es sieht jetzt nicht sonderlich gut aus, aber es ist wieder ein bisschen mehr geworden, weil ich dagegen was unternehme. Aber ja, also mit positiven Veränderungen gehe ich tatsächlich noch schwieriger um als mit negativen Veränderungen. Es ist ganz merkwürdig, auf negative Veränderungen, weil ich ja sowieso es gewohnt bin, von Shitshow zu rennen quasi, stumpft man, was das angeht, irgendwann doch sehr, sehr stark ab. Und bei positiven Veränderungen, ich habe halt immer dieses, oh, jetzt sind mehrere positive Sachen passiert, jetzt kommt demnächst der große Knall. Und dann kehrt sich das Ganze ins Negative. Und das ist halt auch schon mehrmals passiert. Also alles in allem, bevor ich jetzt anfange, mich im Kreis zu drehen, Veränderungen habe ich so meine Probleme mit. Dementsprechend bin ich jetzt auch gerade tatsächlich nervös, hier zu sitzen. Ich meine, ich streame seit über 10 Jahren auf Twitch oder vorher Justin TV. Und das hier ist jetzt eine ganz, ganz neue Situation. Ich habe hier einen OBS, was komplett anders strukturiert ist. Wir haben eine Side-by-Side-View und allem drum und dran. Das heißt, ich sitze hier nicht alleine. Ich versuche tatsächlich gerade nicht sonderlich auf den Chat zu achten, weil das ist normalerweise so mein Normales, den Chat lesen und drauf eingehen und allem drum und dran. Aber wir machen ja gerade einen Live-Podcast. Ich denke mal, wir können nach der Aufnahme noch ein bisschen quatschen. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie lange wir heute machen werden. Das ist ja auch das Interessante. Das ist übrigens auch einer der Veränderungen, die wir kürzlich vollzogen haben. Wir haben uns von der festen Stunde verabschiedet. Da mussten wir erstmal auch drauf klarkommen. Das war eine Veränderung, weil ich hab's bei uns noch gemerkt, dass wir es immer wieder versuchen, trotzdem noch gen die Stunde zu kommen. Und das müssen wir aus dem Kopf rauskriegen. Wenn das Thema vorbei ist, ist das Thema vorbei. Und wenn dann mal eine Folge vielleicht nur 20 Minuten geht, dann kann man vielleicht noch was danach aufnehmen mit einem anderen Thema und das dann zwischenzeitlich rauskommt. Aber ja, wir sind momentan, also Endgegner ist in Change Mode, könnte man sagen.
Wobei ich auch glaube, dass uns das ganz gut tut. Also ich stimme dir zu, ich bin auch nervöser, als ich sein sollte. Es fühlt sich gerade richtig weird an, weil du hast irgendwie so das Gefühl, auch wenn das gar keinen Sinn ergibt, weil ich meine, wir beide streamen jetzt schon, du wesentlich länger als ich, aber wir beide streamen halt relativ regelmäßig. Das heißt, also so normalen Stream anwerfen, da habe ich auch gar kein Problem mit, aber da habe ich halt das Spiel als Hauptfokus. Dahinter kann ich mich, wenn ich möchte, so ein bisschen einigeln und verstecken. Und jetzt ist aber... Wir sind quasi im Front und im Center, also wir werden jetzt hier quasi beobachtet. Theoretisch kann uns jedes Wort sofort im Chat aufs Mund so rausgenommen und verdreht und wieder zurückgestopft werden. Auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird, aber es ist per se möglich. Und irgendwie fühlt sich das so ein bisschen, weiß ich nicht, es fühlt sich irgendwie ein bisschen so unangenehm an. Aber ist auch alles nur eine Sache der Gewöhnung. Deswegen glaube ich, ist das in Zukunft auf jeden Fall ein geiles Setup, was wir jetzt aufgebaut haben. Hoffe ich. Ich hoffe, es gefällt. Ne? Kann man hier direkt mal ja nach Feedback fragen. Das ist ja das Geile. Wir können jetzt direkt nach Feedback fragen und es kann direkt auch Feedback zurückkommen. Das ist, glaube ich, mit das Beste an diesem neuen Format. Nee, aber woran ich gerade noch denken musste, bei uns steht demnächst, also jetzt nicht bei den Endgegnern, sondern bei uns, bei der Frau und mir, steht demnächst Soon TM, wir wissen noch nicht genau wann, steht, glaube ich, mit die größte Veränderung ins Haus, die existiert, seit ich die Frau kenne, seit wir zusammen sind. Und das wird eine Umstellung werden, die, ja, wie beschreibt man das am besten? Ich weiß es gar nicht. Also das wird auf jeden Fall eine Umstellung werden, die wahrscheinlich fast noch ein bisschen wilder ist, als ein Kind in den Haushalt reinzubekommen. Ich meine, davon kann ich zumindest reden, das kann ich vergleichen. Aber es wird nochmal irgendwie so eine Stufe drüber, glaube ich, sein. Denke ich, ich weiß es nicht, kann ich noch nicht sagen, weil die Situation habe ich so noch nie erlebt. Ich werde jetzt auch nicht sehr viel weiter auf diese Information oder diese Situation eingehen, aber diese Veränderung steht ins Haus und ich denke mal, dass man das zumindest so ein bisschen in den zukünftigen Folgen, die nach dieser eingetretenen Veränderung aufgenommen werden, dass man das so ein bisschen spüren wird in irgendeiner Art und Weise. Bin mir noch nicht 100% sicher, aber das kann passieren.
Natürlich
kann das passieren. Ja, aber so allgemein, wie du schon meintest, also bei dir positive Veränderungen auch eher so ein schwieriges Thema, negative Veränderungen eher schon abgestumpft, aber positive Veränderungen ein Problem, weil du erwartest, dass irgendwann der Crash kommt, weil du einfach nicht zutraust, dass in deinem Leben irgendwas Positives passiert. Wo ich jetzt einhaken muss und sagen muss, da merkt man mal wieder ganz krass den Unterschied in unseren beiden Mindsets. Das mag jetzt bei dir einfach die Lebenserfahrung sein, die du gesammelt hast in deinem Leben, dass in meisten Fällen nach etwas Positivem etwas Negatives kam. Bei mir ist es eben so, dass meist ich Sachen noch habe irgendwie umdrehen können oder mich schnell von Sachen so detachen können. Ich meine, wir hatten jetzt schon mehrfach Auseinandersetzungen mit Personen, verschiedenste Personen aus verschiedensten Kreisen, sei es online, sei es quasi IRL-Freunde, die aus Gründen, welche auch immer sind, aus Gründen quasi mit uns so stark kollidiert sind, dass man sagen muss, ja, okay, das ist es dann an dieser Stelle auch leider gewesen, es tut mir leid, aber das ist quasi der Point of No Return und ab hier geht es nicht weiter. Und da muss ich sagen, also manchen Personen traue ich noch wirklich sehr stark hinterher. Andere denke ich mir so, okay, das ist dann jetzt halt gewesen und passiert. Aber so oder so belastet mich das irgendwie weniger, als ich es mir in den meisten Fällen vorstellen würde. Was ich interessant finde, weil das irgendwie so eine gewisse emotionale Taubheit voraussetzt, was ich erschreckend finde, wenn ich mich da so auf mich selbst zurückbesinne. Aber das ist eben so eine Sache, die ich gelernt habe, im Falle von negativen Veränderungen so Distanz aufzubauen. Vielleicht ist das auch ein Trauma-Response, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Psychologe, kann ich einem nicht sagen oder euch jetzt hier nicht sagen, aber so habe ich manchmal das Gefühl, dass ich auf Sachen, die negativ sind, mit Stumpf oder Taubheit reagiere. Stumpfheit, ist das ein Wort? Ich habe keine Ahnung.
Abgestumpftheit.
Auf jeden Fall, genau, Abgestumpftheit. Also, dass ich halt auf Sachen, die mich negativ beeinflussen müssen, entweder weil sie in mein Privatleben voll reingrätschen oder weil sie mir beruflich irgendwie einen Stock vor die Füße werfen, dass ich in den meisten Fällen mit so einer I-don't-give-a-fuck-Haltung reagiere. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, erstmal vollkommen dahingestellt, oder ob das irgendwie einen Vorteil für mich dann oder einen Nachteil für mich bildet, ist mir in dem Moment vollkommen egal. Ich habe bloß keinen Bock, mich mit dieser Situation oder der Emotion auseinanderzusetzen. Und je weiter ich das gerade ausführe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das eine Trauma-Response ist. Aber egal. Aber bei positiven Sachen ist es halt dann eher so, dass ich die ein bisschen zelebriere, weil positive Sachen, finde ich, sollten ihren Raum haben und sollten auch zelebriert werden dürfen, ohne die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, aber was ist denn, wenn das und das und das und das und das passiert? Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich glaube, wir sind beide sehr starke Overthinker, dass wir ständig da am Grübeln sind, okay, wenn ich das mache, dann könnte das passieren und das passieren und das passieren, und wenn ich jetzt aber quasi Dialogoption B wähle, dann sind das meine möglichen Routen und so weiter. Was natürlich auch nicht gut ist, weil das so viel Brain Capacity fordert, die wir die ganze Zeit darauf bauen oder darauf verwenden, auf irgendwelche hypothetischen Szenarien, die vielleicht gar nicht eintreten, die in den meisten Fällen nicht eintreten, die wir aber quasi kognitiv so ausreizen, weswegen es aber auch in Anführungszeichen ein bisschen schwieriger ist, uns mit irgendwelchen Bullshit zu überraschen, weil in einer dieser hunderten von Faden, die man aus einer Situation gesponnen hat, ist genau dieses Szenario schon aufgetreten, und dann denkt man sich als Overthinker, was halt auch nicht so gut ist, aber dann denkt man sich mal so, ha, ich hab's gewusst, dass du das machen wirst, ich hab das genau vorhergesehen, es war halt eine von 300 Möglichkeiten, aber ich hab's genau vorhergesehen, dass du das machen wirst. Und das ist, glaube ich, eine Sache, an der ich zumindest arbeiten muss, ich weiß nicht, wie du das für dich siehst, aber dieses Zerdenken von Situationen, wodurch man die Situation ja auch nicht besser macht, sondern nur schlimmer in den meisten Fällen, davon muss ich ganz dringend weg.
Also das Overthinken ist bei mir ja auch ein ganz großes Problem. Die Sache ist halt, wie du schon sagtest, Lebenserfahrung. Ich hatte es halt ganz, ganz oft, dass auf was sehr Positives, was sehr, sehr Negatives folgte. Das ist jetzt die letzten 2 Jahre nicht eingetreten, deswegen bin ich umso nervöser, kann man sich dann vorstellen, wenn man halt gewohnt ist, dass halt was Negatives passiert. Obwohl so ein bisschen, wir haben jetzt neue Fenster bekommen und da hieß es, yo, jetzt wird alles besser und hast du nicht gesehen? Ja, guess what? Jetzt schimmelt bei uns die Fußleiste, weil die Fenster sind jetzt dicht. Also kommt die Luft jetzt irgendwo anders rein, weil es ja da undicht ist. Ist ja jetzt der einfachere Weg. Und wir haben im Wohnzimmer direkt beim Fenster, und ich habe schon den Anpressdruck der Fenster erhöht, Luftzug. Also wenn du da eine Kerze hinstellst und du denkst, ja, normalerweise Kerze macht so, die macht aber so, aber ordentlich. Also es ist, als ob das Fenster offen ist an der Stelle. Hinzu kommt halt das Problem, dass ich halt für mich jetzt gesagt, ne, ich weiß nicht, ob man das diagnostizieren kann oder sonst irgendwas, ich bin auch kein Psychologe, sehr, sehr stark am Imposter-Syndrom leide und ich der Meinung bin einfach, dass ich viele, viele positive Sachen, weil ich mich selber auch nicht als sonderlich guten Menschen sehe, auch wenn andere das vielleicht anders sehen würden, dementsprechend halt der Meinung bin, dass ich bestimmte Sachen gar nicht verdient habe. Und da kriege ich ganz oft Konter, dass das halt nicht so ist. Das Problem ist tatsächlich, dieser Konter, dass das nicht so ist, bestärkt diese Denkweise. Ich müsste mir das abgewöhnen und endlich mal quasi dazu kommen, Sachen auch wirklich zu 100% anzunehmen. Ich meine, man hat mein Reaction-Video quasi vor 2 Jahren gesehen, als zum Beispiel du und andere Freunde und Moderatoren halt zu meinem Geburtstag zusammengelegt haben, wodurch dieses Setup, was ich jetzt habe, quasi möglich wurde. Sonst hätte ich mit dem Streamen aufhören müssen. Also die Tragweite. Man hat bei mir die Skepsis gesehen und natürlich die Freude und gleichzeitig Trauer, Freudentränen und allem drum und dran. Das war halt ein absoluter Mix der Gefühle. Und ich habe seitdem Angst, dass mir mein PC explodiert. Ich meine, er macht jetzt Macken, mein Netzteil gibt jetzt den Geist auf so langsam. Das merke ich daran, dass zum Start des Systems random bestimmte Sachen, die am PC angeschlossen sind, dann nicht mit Strom versorgt werden. Zum Beispiel halt das Stream Deck oder das Go XLR. Manchmal bleibt auch einfach die Maus aus. Und da würde ich nicht sagen, dass das Mainboard schuld ist, sondern eher, dass das Netzteil langsam einen wegkriegt.
Ich habe keine Ahnung.
Ist halt so ein bisschen beängstigend, wenn man darüber mal so nachdenkt. Ja, aber es gibt auch viele Sachen, also um mal wieder auf Veränderungen zurückzukommen. Ich habe ja in meinem Leben jetzt auch eine sehr, sehr für manche einschneidende Veränderung getroffen. Seit jetzt fast 4 Monaten lebe ich vegetarisch und ich merke so langsam die einschneidenden Sachen, gerade wenn es darum geht, wir sind gehetzt und wir haben keine Zeit großartig zu kochen, also steht Convenient Food an. Na, kennt man. Man mal eben, sollte man nicht machen, aber man nimmt dann eben mal eine Dose aus dem Regal mit oder sonst irgendwas oder da ein Fertiggericht, dort ein Fertiggericht. Wir standen heute eine Dreiviertelstunde im Supermarkt und haben für mich was zu essen gesucht. In der Zeit hätten wir auch kochen können dann, weil wir einfach nichts gefunden haben. Es war alles mit Fleisch, aber durch die Bank komplett weg, bis auf eine einzige Dose. Also es waren irgendwie 60 Produkte und davon war eins vegetarisch und eins vegan. Das Vegane war Nudeln in Tomatensauce. Und vegetarisch übrigens auch, da waren dann halt Eier in den Nudeln. Veränderung.
Ja, gut. Das Problem ist halt, also da ist immer die Frage, in welchem Supermarkt ist man unterwegs?
Famila.
Ist der eventuell, ja, kenne ich nicht, gibt's halt bei uns nicht.
Ist ein so sehr, sehr großer Markt mit unglaublich viel Auswahl.
Okay. Also wie gesagt, also wenn ich bei uns durch einen Edeka oder sowas schlendere, dann würde man wahrscheinlich sowas finden. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht vergleichen mit einem Famila, weil ich einen Famila nicht kenne. Gibt's in Berlin nicht, zumindest nicht soweit ich weiß. Sobald man aus Berlin rausfährt, fangen die Schilder an, aber innerhalb von Berlin keine Chance.
Sowas ähnliches wie Kaufland, nur in den Nobler.
Okay. Na, wie gesagt, Kaufland auch bei uns ohne Ende natürlich. Was ich mich frage, ist, ob ihr, wenn ihr nicht schon die einschneidende Veränderung eingeht, vegetarisch oder gar vegan zu leben, ob ihr dann nicht auch die Wahl des Supermarkts überdenken solltet, um euch eben spezifischer, weil es ja quasi einen, ich will es nicht Nischenernährung nennen, aber es, also eine Nische kann ja auch eine große Nische sein, du verstehst, was ich meine, dass ihr dann sagt, okay, dann gehen wir jetzt gezielt zu einem, vegans ist wahrscheinlich viel zu teuer und ich weiß nicht, ob ihr einen vegans
Nein, habt, vegans gibt es auch nur in Berlin.
Okay, wusste ich auch nicht, wieder was gelernt, aber quasi so ein Laden, der sich auf vegetarische oder vegane Ernährung spezialisiert oder tatsächlich auf dem Biomarkt, wo das Angebot allgemein so ein bisschen mehr in die ausbreitende Richtung geht. Also ich kann mich noch daran erinnern, als die Frau damals in einem Bioladen gearbeitet hat, die hatten tatsächlich bis auf eine winzige Fleischtheke so für die Kühlung, hatten die, glaube ich, gar kein Fleisch in dem Laden. Und da war halt sehr viel entweder wirklich nur auf vegetarisch oder auf vegan ausgelegt. Die hatten da auch vegane Brote und all sowas. Vegane Brote? Ergibt das Sinn?
Ja, es gibt tatsächlich Brote, da ist dann Ei beigefügt und solche Sachen. Ja. Nee, das Ding ist, wir kaufen schon sehr, sehr viel bei Lidl mittlerweile ein, weil die Vimondo-Produkte, das ist halt unschlagbar mittlerweile. Wir trinken seit 3 Jahren allgemein keine Milch mehr und sind da komplett auf Hafermilch umgestiegen. Jetzt haben wir die No-Milk, die ich dann auch wunderbar zum Kochen benutzen kann. Und das machen wir schon. Das Ding ist, wir waren heute beim Friedhof und auf dem Rückweg ist halt der Famila. Und du fährst quasi runter und kannst dann direkt drauf abbiegen. Wollten da einfach nur schnell rein, was zu essen grabben und dann nach Hause, weil wir ja hier das Ganze auch so langsam das vorbereiten mussten, damit das ordentlich läuft. Hätte ich mehr Zeit gehabt und wir hätten irgendwie eine Testoberfläche gehabt, dann hätten wir auch festgestellt, dass das mit meinem Mikrofon nicht funktioniert. Wobei ich aber sagen muss, dass ich das interessant finde, weil bei mir in meinem Profil ist es so eingestellt, wie ich es jetzt hatte. Ich muss das nachher wieder aus dem Profiling rausnehmen. Weil sonst bin ich doppelt zu hören. Das wird auch noch
interessant. Ich glaube, es liegt echt an den OBS-erweiterten Audioeinstellungen, weil da warst du jetzt, glaube ich, nicht drin. Du hast es jetzt in deinem GoXLR-Routing geändert.
Ja.
Aber theoretisch müssten wir das nochmal nachschauen in den erweiterten Audioeinstellungen. Aber das können wir nachher machen, wenn wir dann hier durch sind. Das müssen wir jetzt nicht währenddessen machen, weil sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert oder auch ein bisschen zu technisch. Für den Fall, dass euch Techniksachen interessieren, ne, könnt ihr auch noch immer. Also ich zeige jetzt hier nach unten, aber auf Twitch haben wir es natürlich noch nicht. Aber wir haben auch so einen Technik-Channel, der ist zwar aktuell noch leer, aber da werden Sachen kommen. Und zu allem, was ihr da so Fragen habt, zu OBS, wie man das benutzt und so weiter und so fort, könnt ihr hier dann gerne Fragen stellen oder ihr könnt unter den normalen Endgegner-Videos Fragen stellen. Und dann können wir da im besten Fall Content liefern, der wirklich auf euch quasi abgestimmt ist zu den Fragen, die ihr habt, damit wir die euch beantworten können. Aber gut. So viel zu vegetarischer Ernährung und Veränderungen. Das ist so das Ding, das ist ein Experiment, das habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich zugeben. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich so krass, also ich habe gar kein Problem damit, wenn wir einmal die Woche oder sowas nur Fleisch im Haus haben und dann quasi den Rest der Woche irgendwie vegetarisch essen. Das bemerke ich teilweise gar nicht, wie du auch schon meintest. Ne? Die Umstellung geht eigentlich relativ einfach, wenn die Gerichte abwechslungsreich genug sind, dann fällt einem das auch überhaupt nicht auf, dass man theoretisch jetzt was weglässt, was man vorher dabei hatte. Aber ich glaube, so dauerhaft wird es mir irgendwie schon fehlen. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß halt nicht, wie einfach da die Umstellung für mich wäre. Andererseits habe ich auch schon so Sachen durchgezogen, dass ich von jetzt auf gleich wirklich in einer Sekunde so gesagt habe, okay, ich mache jetzt das nicht mehr, diese eine Sache, und dann habe ich die auch einfach nicht mehr gemacht. Also ich kann das scheinbar, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich mag Fleisch so sehr.
Tut mir leid. Es ändert nichts daran, dass ich Fleisch auch mag. Ich finde, Fleisch schmeckt. Bei mir war das mehr oder weniger, und hallo Stimme, bei mir war das so ein absolut schleichender Prozess. Wir waren immer schon sehr neugierig auf die Alternativprodukte und haben da immer wieder was ausprobiert. Da man vegane Schnitzel oder zum Beispiel die vegetarischen Schnitzel von Valais. Und dann ging es halt los, dass veganer Aufschnitt auch auf den Markt kam. Erst Salami, wir haben jetzt Hauchschnitt, das so schmeckt wie Hähnchen und andere Sachen. Und das hat sich dann irgendwann schleichend verlagert. Dann hatten wir gesagt, okay, nur noch einmal die Woche Fleisch und das immer an einem Sonntag. Total traditionell, könnte man fast sagen. Also, wie es mal war, wie man es auch früher gemacht hat. Und das war Franzis Idee. Also, ich habe einfach angefangen, ein bisschen weniger zu essen. Von Franzi kam dann die Idee, komm, lass das nur noch einmal die Woche machen. Und mir ist dann aufgefallen, wir haben gar nicht darauf geachtet, ob wir jetzt nun Fleisch kaufen oder Fleisch nicht kaufen. Weil tatsächlich gehört ja auch der Aufschnitt schon dazu. Der hat sich herausgesetzt, gerade als das dann losging, ich kann es ja offen jetzt hier ansprechen, auch mit meiner Greenforce-Partnerschaft. Und dann hat man Sachen probiert, wie die vegane Leberwurst. Also ist die auch schon ausgetauscht worden durchs Äquivalent. Und als ich dann festgestellt habe, dass ich 8 Wochen am Stück kein Fleisch mehr gegessen habe, habe ich für mich gesagt, gut, dann muss ich jetzt auch nicht wieder damit anfangen. Und das sind halt jetzt, also Ende des Monats sind es 4 Monate, dass ich vegetarisch lebe. Und die richtige Herausforderung kommt aber erst im Januar für mich. Das wird die krasseste Veränderung. Denn im Januar mache ich mit beim sogenannten Veganuary. Also wirklich 1 Monat lang voll vegane Ernährung. Das heißt, ich muss auf viel, viel mehr Sachen achten. Wenn Franzi mir Sachen aus dem Backshop mitbringt, muss sie auf viel, viel mehr Sachen achten als jetzt. Vorher hieß es halt einfach nur, ja okay, da ist Käse drauf, das passt in einem drum und dran. Das fällt weg. Zumal ihr Laden sowieso sehr, sehr schlecht aufgestellt ist, was vegane Produkte angeht. Aber das ist was anderes. Aber das wird, denke ich mal, eine sehr, sehr starke Umstellung. Denn man glaubt gar nicht, bei so grundsätzlichen Sachen, die man so zu sich nimmt, wo man denkt, ja, die sind ja eigentlich vegetarisch oder die müssten ja von vornherein vegan sein und sie sind es dann halt nicht. Also es wird für mich dann erstmal diesen Monat viel hinten Packungsbeilage gucken, was ist da drin, ist das wirklich vegan, ist es gekennzeichnet? Denn übrigens diese Labels, ne, die kann man sich nicht einfach verpassen, wenn da nichts drin ist. Man muss sich das Recht, dieses Label zu benutzen, kaufen. Dementsprechend ist es bei einigen Produkten schwierig und dann musst du durchschauen, ist es wirklich vegan, zum Beispiel, oder vegetarisch oder sonst irgendwas, zum Beispiel bei Käse muss man drauf achten, ist da mikrobielles Lab drinne, alles super, ist es vegetarisch, steht dort Lab drauf, ist der Käse schon wieder nicht vegetarisch und solche Sachen und das kommt dann halt nochmal im Extrem, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir versuchen und da unterstützt mich Franzi, da bin ich sehr dankbar, dass wir versuchen halt wirklich überwiegend den Monat komplett auf Convenient Food oder sonst irgendwas zu verzichten und wirklich frisch kochen, denn das minimiert auf jeden Fall. Und ein Gericht haben wir jetzt für uns ganz frisch entdeckt und das sind Spicy Peanut Udon. Einfach nur geil und unglaublich schnell hergestellt.
Ja gut, das klingt nice. Mein Problem ist, wenn ich mal wirklich einen schlechten Tag haben sollte, weil vielleicht eine schlechte Veränderung aufgetreten ist, haha, back to topic, mein absolutes Comfort-Food in diesem Fall ist genau eins. Ein Barbecue-Bacon-Burger mit Ei. So, ich weiß, dass es veganen Speck gibt. Es gibt eine vegane Ei-Alternative und so weiter. Natürlich gibt es vegane oder vegetarische Patties und sowas. Ich weiß nur nicht, ob das Zusammenspiel davon da dran kommt. Und was ich immer noch gefunden oder immer noch finden muss, was immer noch das Problem ist, was ich finden muss, bevor ich wirklich sagen könnte, yo, ich kann jetzt komplett vegetarisch werden. Ich habe sie heute erst noch aufgegessen, weil wir sie frisch gekauft hatten. Sucuk. Ich liebe diese Wurst einfach.
Gibt
ich weiß, dass es die gibt, aber ich will die nicht online kaufen müssen, weil ich finde sie im beknackten Edeka nicht.
Die findest du im türkischen Supermarkt. Also, der Witz ist, und wir reiten jetzt auch nicht mehr lange auf das vegetarisch-vegan-Thema rum. Ich habe letztens ein bisschen, TikTok, ne? Wir erwähnen jede Folge TikTok, also kann ich es jetzt auch. Man rutscht ja nach seinen eigenen Interessen in bestimmte Talks rein. So wird das Ganze ja genannt, die Bubbles dort. Und ich bin jetzt schon seit längerem im Veggie- und Vegan-Talk unterwegs. Und alle Länder um uns herum sind wesentlich besser aufgestellt. Und du kriegst fast alles an tierischen Äquivalenten vegan. Unter anderem auch eine Sucuk, die du so im Laden kaufen kannst, mittlerweile auch im normalen Supermarkt, besonders in türkischen Supermärkten, habe ich sie schon gesehen. Und ich kann dir sagen, also von meiner Erfahrung, das ist ja immer mega subjektiv, die Sucuk, die ich probiert habe, in Konsistenz und Geschmack, weil das wird ja alles sowieso durch die Gewürze erstellt, null Unterschied. Gebraten, ich hatte nämlich, ja, vegetarisch, eine Pizza, vegan Sucuk mit Ei. Das ist halt eins meiner Comfort Foods. Genauso wie es Döner sehr lange war. Wenn ich richtig Frust hatte, Dönerbude ab. Ich habe jetzt selbst für Döner eine Alternative, die mir unglaublich gut schmeckt, weil auch da wieder die Gewürze spielen. Man muss sich einfach nur ein bisschen umschauen, aber das geht. Die Sucuk ist wirklich der Hammer. Und sie ist weniger fettig.
Ja, glaube ich dir sofort. Mein Problem ist halt auch, ne, du kannst jetzt hier nicht zu deinem Local-Dönerladen gehen und sagen, ich hätte gern einen vegetarischen oder einen veganen Döner. Sowas haben die meisten bei uns halt einfach nicht. Du kannst dann hier einen Halloumi oder sowas haben, wenn du einen vegetarischen Döner haben willst, klar. Aber ich meine, die meisten Dönerläden bei uns haben eben immer noch ihren Kalbspieß oder die etwas fortgeschrittenen, die haben dann Hühnchen. So, und das sind die Auswahlmöglichkeiten, die du bei uns hast. Natürlich, in Berlin gibt es super viele verschiedene Alternativen. Es gibt Gemüsekebab, es gibt Seitan-Döner und so weiter und so fort. Die gibt es alle. Aber jetzt gerade hier in meiner Umgebung, wenn ich schnell richtig Craving habe, ich brauche einen Döner, dann kriege ich den nicht vegetarisch und nicht vegan.
Das ja, ist also so mein Problem. Ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber Live-Recherche. Das ist ja das Geile, wenn wir auch das streamen. Einfach mal veganer Döner Berlin eingegeben. Und ich sag mal so, die Liste ist nicht gerade kurz. Wir haben einmal Wöhner, dann haben wir Vegamigo, dann haben wir W, der Imbiss, dann haben wir Juju Food World. Was ist denn mit vegan? Das ist ein sehr geiler Name. Dann haben wir Veggie Love, Dön Dön Kebab und Baba Vegan. Also, ja, aber sie sind halt alle sehr, sehr stark nicht verteilt in Berlin und meist so ums Zentrum herum.
Ja, natürlich. Ich fahre aber nicht 2 Stunden für einen Döner. Das mache ich nicht. Ich habe tatsächlich, wenn ich hier aus der Haustür rausgehe, einen Dönerladen direkt gegenüber in der gleichen Straße. Und wenn ich zum Netto runterlaufe, ist da noch ein Döner. Und wenn ich da von da weiterlaufe, dann ist da noch ein Dönerladen. Also ich habe in maximal 20 Minuten Fußreichweite 3 Dönerläden und keiner von denen ist vegetarisch.
In 20 Minuten Fußreichweite haben wir 12 Dönerläden. und die Stadt, in der ich lebe, ist einfach mal kleiner als Spandau. Das muss man dazu sagen. Und wir haben ja, auf die Fläche so viel Dönerläden, dann kommen noch 15 Pizzerien dazu und 10 Asiaten. Und das aber nur
Spandau ist ein Kuhkaff, das muss man dazu sagen. Also Spandau ist, was Berlin angeht, wirklich ein Kuhkaff. Wenn du jetzt in Wedding oder sowas wärst, klar, dann hättest du auch 20 Dönerbuden, alle direkt nebeneinander. Dazwischen ist dann deine Asia-Box noch und dann die restlichen sind Pizzerien oder sowas. Klar, hast du da auch. Aber hier in Spandau halt nicht. Spandau ist, was so Ausgehkultur angeht, nicht so stark bestückt. Ich meine, wir haben hier die Altstadt, okay, cool. Wir haben die Zitadelle, auch cool, wenn man so Kultur und sowas mag. Aber ansonsten passiert hier nicht so viel. Das ist so das Ding. Wir haben hier so 1-2 Influencer rumsetzen, manche auch ein bisschen größer als andere. Und das war's. So, das ist Spandau for you. So, mehr ist hier nicht.
Nee, aber um wieder auf Veränderung zu kommen, was momentan bei mir auch so ist, sieht man bei mir im Stream, also ne, ich trage wieder regelmäßig Nagellack, habe ich mir jetzt abgemacht, ich meine, man sieht den Schatten noch so ein bisschen, bis vor kurzem habe ich noch wieder Kajal getragen, also der kleine Gothic kommt in mir langsam wieder so ein bisschen durch, meine alte Persona. Zum Glück nicht die negativen Teile dieser alten Persona, weil das war schlimm. Aber da ich ja auch Veränderungen nicht mehr versuche zu masken, deswegen kommt immer wieder auch, kannst du auch freundlich gucken, ne, das typische Resting-Bitch-Face, versuche ich halt wieder herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Ne, wenn man das sein Leben lang Masking betreibt, dann hat man quasi ja für jede Situation und für jede Interaktion die passenden Attribute der Maske. Und das versuche ich jetzt halt so langsam wegzubekommen, wo es nur geht. Und versuche, alles Mögliche zu schaffen, damit ich mich in meiner Haut wieder wohler fühle. Und ich merke tatsächlich, da gehört der Kajal jetzt wieder zu, der Nagellack, die Klamottenwahl, ich nehme wieder ab. Das heißt, ich kann wieder in die Klamotten irgendwann reinpassen, in denen ich mich richtig wohlfühle. Das ist auch so richtig einschneiden. Und trotzdem halt, ne, viele würden einfach sagen, hier rasiert eine Glatze und gut ist. Habe ich tatsächlich lange getragen, erzeugt bei mir massives Unwohlsein derzeit. Und deswegen, auch wenn es dünn ist und auch wieder so eine blöde Überkämpffrisur, wie man das nur von alten Leuten eigentlich kennt, habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Und demnächst kommen die Seiten auch wieder ab. Und dann habe ich wieder diesen schönen High-Cut, den ich auch eine lange Zeit getragen habe, den man bei den Endgegnern tatsächlich noch gar nicht gesehen hat, glaube ich, wenn ich mich so richtig überlege. Weil,
ich glaube nicht, ne.
Weil ich den kurz vorher, bevor wir mit den Endgegnern angefangen haben, abrasiert habe und Glatze getragen habe. Das war, glaube ich, ja, 1-2 Monate davor.
Das kann gut sein. Aber wo du gerade das Thema Haare erwähnst, da muss ich auch sagen, da hat Veränderung bei mir so ein bisschen böse reingekickt. Ich weiß gar nicht, wie das genau zustande kam, aber ich glaube, dass die Frau irgend so einen Kommentar gedroppt hat und ich mir dann mal so genauer hier so meinen Haaransatz angeschaut habe. Und wenn ich mal hier so hingucke, also das sind nicht mehr Geheimratsecken, das sind Geheimrats, keine Ahnung, Grundrisse. So, guck mal, wo das hier hinläuft. So, also,
na, ist bei mir auch.
Was sollen die Scheiße? Also, ich war immer relativ confident, so was meine Haare anging, und ich habe die eigentlich immer gemocht. Ich hatte nie Ahnung von Frisuren, habe ich immer noch nicht. Aber ich hatte halt immer so, da waren halt Haare. Und ich bin zwar auch von meinem leiblichen Vater halt gewohnt, dass der auch in seinem Alter und jetzt immer noch, ich meine, ich habe den eine Weile nicht gesehen, habe ich auf Fotos gesehen, dass der immer noch eine recht dichte Haarpracht hat. Die werden grau und so, vollkommen fein, vollkommen okay, damit komme ich klar. Aber die Haare an sich waren halt dicht und fest und alles gut. So, und jetzt habe ich aber das hier gesehen und dachte mir so, ja, wenn meine Haare jetzt zurückgehen, ist quasi das einzig Gute an meinem Kopf, an meinem Gesicht, was ich so habe, geht dann einfach weg. So, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Entsprechend versuche ich jetzt so ein bisschen was damit zu machen, also häufiger mal zum Friseur zu gehen, um das Ganze wieder auf Linie zu kriegen quasi. Die Haare werden jetzt auch wieder häufiger gefärbt. Also, das ist einem Spruch von einem Kumpel geschuldet, der meinte, hey, warum bist denn du schon grau, obwohl du noch gar nicht so alt bist wie ich? Wo ich mir dachte, okay, danke, du kleiner, freundlicher Typ, was so den Stress wahrscheinlich irgendwie ausmacht. Ich meine, ein Kind haben und sich Projekte nebenbei und also was stemmen wollen, das verursacht dummerweise so ein bisschen Stress, und deswegen kann ich mir erklären, dass da die Haare dann anfangen grau zu werden. Ich glaube, in Zukunft, wenn ich halt einfach keinen Bock mehr habe, Haare zu blondieren und zu färben und so weiter, weil der Prozess ist super ätzend, werde ich einfach das dann stehen lassen. In Frisur noch bringen, klar, aber wenn dann die Haare grau werden, dann werden sie grau, dann ist das halt so, das ist mir dann scheißegal. Aber das ist so das Ding, was ich an Veränderungen über die letzten Jahre mitbekommen habe. Und sollte es wirklich sein, dass diese Ecke hier irgendwann hier so nach hinten noch weiter wandert und nicht da jetzt bleibt, wo sie ist, ich drücke noch mal gegen, vielleicht wandert sie wieder runter, aber wenn die nicht da bleibt, wo sie ist, dann habe ich, glaube ich, also ich habe sehr wenig Probleme mit mir selbst, außer der Bauch, der könnte so ein bisschen weggehen, aber dafür müsste man aktiv was tun. Und ansonsten habe ich sehr wenig Probleme mit mir in meiner Person, Körper und so weiter und so fort. Aber die Haare mag ich. Wenn die verschwinden, dann habe ich ein Problem. Und da wüsste ich noch nicht, wie ich mit dieser Veränderung umgehen sollte.
Wobei du den passenden Kopf tatsächlich für einen High-Cut hättest. Also du könntest tatsächlich beigehen. Du hast ja die Kanten sind ja sehr, sehr gleichmäßig, wo die Geheimratsecke läuft. Ja, es ist relativ gleichmäßig. Du könntest quasi die Frisur, die ich mache, dann dir dementsprechend auch stehen lassen. Und dann eventuell, weil du halt sonst den Rest mega dichtes und dickes Haar hast, könntest du tatsächlich sogar irgendwann dann beigehen und dann mit Zopf und sowas tragen, diese Frisur. Ich glaube sogar, das würde dir stehen. Vielleicht den Kinn, das Kinnbärtchen noch ein bisschen dann länger wachsen lassen. Ne? Nicht wegen dem Doppelkinn jetzt. Aber das schmeichelt dann nochmal der Gesichtsform. Mein Gesicht wirkt jetzt durch den Bart und dadurch, dass die Seiten sind, das macht unglaublich viel aus, weil ich habe eigentlich so einen richtigen Fußballschädel. Ne, und das wirkt jetzt halt alles so ein bisschen schmaler und schlanker, weil das halt schon, die passende Frisur schmeichelt dann doch schon. Gerade hier dieses Ausrasieren und dann das Hochtapern, das macht halt schon richtig was aus. Und ich glaube, das könnte dir stehen. Vor allem, du könntest dann trotzdem immer noch mit den Haaren färben und rumhantieren. Ich würde ja auch gerne, und da schreibt er einfach in den Chat, man sieht's ja. ich würde ja auch gerne färben. Also das Problem ist nur, schwarz ist kein Problem, das würde hier drauf gut aussehen. Aber jede andere Farbe, die ich benutzen würde, würde dafür sorgen, dass meine Haare einfach noch durchlässiger aussehen und man noch mehr Kopfhaut sieht. Ich hätte mal wieder Bock auf Lila, aber dann hätte ich hier so vereinzelte lila Strähnen und der Rest wäre einfach Kopfhaut. Ich weiß halt nicht, ob das so gut aussieht. Und den Bart möchte ich mir nicht färben, das habe ich einmal mitgemacht und danach ist mir der Bart ausgefallen. Und ohne Bart sehe ich halt richtig schlimm aus.
Ja, du müsstest vor allem, wenn du sowas haben willst wie lila und du willst, dass es länger hält, müsstest du vorher blondieren. Und blondieren ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was du deinen Haaren antun könntest. Du machst sie damit einfach komplett kaputt.
Ja.
Also weiß ich nicht, ob das, also lieber erstmal, soweit es geht, die Haare wieder hinkriegen, bevor man überhaupt irgendwelche Farbe darauf klatscht. Ich meine, was du natürlich machen kannst, wäre einfach versuchen, da irgendwelche Directions, ne, diese Farbpötte darauf zu klatschen, aber die werden wahrscheinlich auch dann kaum von den Haaren aufgenommen oder angenommen. Also da ist dann vielleicht so zwei Wäschen lang, ist da ein bisschen Farbe drauf und dann ist das auch wieder weg.
Also ich habe lange Zeit, ich hatte ja lila Haare lange Zeit, das von Arctic Fox genommen. Das ist ja absolut überpigmentiert. Meine Haare waren auch krass lila, alles in meinem Umfeld aber auch, weil das kriegst du nicht ausgewaschen. Also du hast immer Pigmentreste in den Haaren und auf der Kopfhaut und auch nach einer Woche, ne, frisch bezogenes Kissen, dann ist das Bezug ausnahmsweise mal weiß, weil alles andere in der Wäsche ist, legst dich drauf, schläfst eine Nacht, hast du dann so einen Fleck lila. Und das ist halt nervig, aber das sah gut aus und hat auch gut gedeckt. Und dadurch, dass es eine Überpigmentierung war, wirkten die Haare natürlich auch wesentlich dicker. Ist der gleiche Effekt, wenn ich mir die Haare schwarz färbe. Die Haare wirken natürlich dicker, weil die ja vollgezogen sind mit der Feuchtigkeit und die Pigmenten und das Ganze wird dann ja versiegelt. Das Problem ist nur, was bei mir dann kommt, weil ich ja dünnes und feines Haar habe und wer sich so ein bisschen damit auskennt, wird wissen, dünnes und feines Haar ist vor allem eins. Brüchig as fuck. Und Haare färben begünstigt Haarbruch. Und ich habe jetzt keine Lust auf diese Veränderung, mir wieder eine Glatze zu rasieren, gerade dadurch, dass es hier im Norden sowieso kälter ist und verregneter ist als sonst irgendwo in Deutschland. Und mir jetzt schon der Kopf friert, wenn ich rausgehe, tatsächlich, obwohl wir jetzt nur, also wir hatten heute 7 Grad mit Starkregen, gefühlt 3 Grad und auf meinem Kopf hat es sich angefühlt wie minus 2 Grad. Also ich hatte auch so wunderbar hier so alles knallrot, als ob ich halt so in einem Wintersturm unterwegs gewesen bin. So empfinde ich jetzt meinen Kopf momentan. Und wenn ich dann noch beigehe und mir wieder die Haare abrasiere, dann sieht man mich ohne Beanie nicht mehr und dann würde ich nicht wissen, wie meine Kopfhaut aussieht danach.
Also wenn du dann die ganze Zeit nur noch Beanie trägst, dann sagen die Haare wahrscheinlich auch wieder Ade. Das wird dann wahrscheinlich eher schwierig. Gut, aber ist die Frage, ob wir jetzt noch groß was zu Veränderungen zu sagen haben. Ich meine, wie wir mit Veränderungen umgehen, haben wir zumindest schon so ein bisschen angeschnitten. Im Falle bei mir, bei positiven Veränderungen versuche ich die zu zelebrieren, solange sie eben wären. Bei negativen Veränderungen stumpfe ich häufiger ab. Und da, wie gesagt, versuche ich in letzter Zeit ein bisschen dran zu arbeiten oder ich möchte daran arbeiten. Habe jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, ist es sogar schon, sehr viel so Mental Health Content konsumiert von YouTube unter anderem, von tatsächlich trainierten Psychoanalytiker, Psychologen, ich weiß gar nicht genau, was er ist. Aber auf jeden Fall ist da definitiv Knowledge hinter, was man da konsumieren kann und was man sich da ansehen kann. Alles umsonst, das ist sehr schön. Und was ich wahrscheinlich anfangen werde, und ich glaube, damit hast du nicht so die beste Erfahrung gemacht, aber du hast mir den Tipp eben auch schon selber gegeben, deswegen werde ich es wahrscheinlich tun. Ich werde mir so ein kleines Notizbüchlein kaufen und anfangen zu journalen. Weil das tatsächlich wirklich scheinbar mehr Vorteile hat, als ich ursprünglich verstanden habe, weil dazu habe ich heute erst ein Video geschaut. Journaling, also wirklich das Niederschreiben, im Grunde wie so ein Tagebuch. Vielleicht ist auch das der Grund, warum damals Tagebücher so beliebt waren. Tagebuch schreiben, beziehungsweise niederschreiben, was einen den Tag so über beschäftigt hat, ob das jetzt positiv war, negativ war, was man gefühlt hat, etc. Das aufzuschreiben, so 15 Minuten am Tag oder vielleicht so, wenn man es nur einmal in der Woche macht, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde innerhalb einer Woche einmal, soll enorme positive Benefits haben. Einfach, weil in dem Moment, wo du es niederschreibst, einerseits natürlich mit einem Stift auf Papier, du entschleunigst, weil du schreibst, logischerweise, du denkst mehr darüber nach, was du jetzt gerade zu Papier bringst. Zweitens beschäftigst du dich tatsächlich auch mal mit der Situation, reflektierst selbst, statt einfach nur in deinem Gedankenkarussell durch die Gegend zu drehen, was wir als Overthinker ja gerne mal tun. Und was dummerweise irgendwie noch nicht ganz erforscht ist, wo aber Forschung und Studien dran sind, allein dadurch, dass du es aufschreibst, verarbeitest du es besser in deinem Kopf und die Situation wird einfach besser. Einfach in ganz großen Anführungszeichen. Also den größten Anführungszeichen, die ihr euch vorstellen könnt. Es soll in sehr vielen Studien, die jetzt schon dahin gezeigt haben, soll es einfach besser werden, weil du die Sachen quasi nicht in Dauerschleife im Kopf hast, sondern sie zu Papier bringst, sie rausbringst und deswegen damit so ein bisschen deinen Abschluss gefunden hast, auch wenn keine Lösung gefunden wurde oder so, sondern einfach, weil du es nicht mehr dauerhaft im Kopf hast. Ich weiß nicht, wie ich es besser zusammen formulieren soll, aber das ist so eine Sache, die ich, glaube ich, anfangen wollen würde. Mein Problem ist halt auch, ich mag Papier nicht, ich hasse handschriftlich schreiben und wenn man dann versuchen soll, was man ja auch so ein bisschen machen soll, man soll reflektieren über das eigene Geschriebene, also jetzt nicht jeden Tag logischerweise, sondern mal so zurückblicken, so die letzten 2-3 Monate, dann hat man so das Problem, wenn ich meine eigene Handschrift nicht mehr lesen kann, dann kann ich auch mein Journal nicht lesen. Weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Und um da jetzt nicht irgendwie Werbung für Apple oder sonst irgendwas zu machen, aber Apple wird demnächst, soon TM, werden die eine App rausbringen, die heißt Journal und das Ding schubst dich immer mal wieder so an, wenn du das aktivierst, logischerweise kannst du natürlich auch deaktivieren, schubst dich immer mal wieder so an und sagt, hey, du hast vor 2 Wochen hast du super viele Fotos da und da gemacht. Möchtest du dazu nicht ein bisschen was journalen? Möchtest du dazu nicht was niederschreiben? Hast du Gedanken dazu? Oder du hast gestern den ganzen Tag, hast du diesen einen Song gehört? Hast du irgendwelche Gefühle zu diesem Song? Möchtest du die runterschreiben? Und ich finde, das ist an sich eine geile Sache, wenn Journaling wirklich hilft. Das Problem ist eben bloß, wenn es digital ist, hat es scheinbar laut diesemjenigen Psychologen, der sich damit auskennt und laut den Studien, die scheinbar in diese Richtung führen, digitales Journaling hat nicht den gleichen Effekt wie handschriftliches Journaling.
Da kann ich sogar erfahrungsgemäß was zu sagen. Ich habe ja sehr lange Zeit Tagebuch geführt. Also wirklich mit Datum und was den Tag passiert ist, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie meine Emotionen anderen Menschen gegenüber waren und allem und dran, was ich erlebt habe. Und das Verarbeiten hat, das ist jetzt natürlich subjektive Wahrnehmung, wesentlich besser funktioniert, es in ein Tagebuch zu schreiben, als ein digitales Tagebuch zu benutzen. Denn das habe ich irgendwann gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe jetzt keinen Bock, weiter Totholz zu benutzen. Ich gehe jetzt mal mit der Zeit und fange an, das digital zu machen. Hm. Die Lust, es digital zu führen, ließ rapide schnell nach, das Ganze zu machen. Weil so ein Tagebuch hast du im besten Fall immer irgendwo in deiner Nähe. Ne, wenn du unterwegs bist, schleppst du es rum. Wenn du irgendwo bei Freunden bist, hast du es da mit dabei. Mein PC schleppe ich nicht ständig mit zu Freunden.
Ja gut, aber
ja, das war vor der Zeit mit ja, mach das mal mit T9. Da ist das, also ich konnte sehr, sehr schnell mit T9 schreiben. Ich kann es auch heute noch. Ich musste das letztens sogar erst noch. Und ja, aber es hatte halt einen komplett anderen Stellenwert. Also am PC, das war, ja, ich habe das jetzt niedergeschrieben. Ich habe dann so gemacht. Aber als ob man quasi, also es fehlt dieses, das klingt jetzt total esoterisch, dieses Gedankenübertragen auf das Blatt Papier. Das fehlt irgendwie komplett. Es hat einen anderen Stellenwert. Es ist halt wirklich so, dadurch, dass du fühlst, dass du es schreibst, hat es eine ganz andere Wertigkeit als einen Tastendruck. Ich kann es nicht beschreiben, vielleicht.
Ich verstehe dummerweise genau, was du meinst, weil es gibt ja auch mehrere Studien dazu, dass SchülerInnen die handschriftlich ihre Notizen schreiben, statt sie am Handy oder am PC zu schreiben, und auch während sie Vokabeln oder sowas lernen, die Vokabeln handschriftlich aufschreiben, dass die bessere Ergebnisse erzielen. Einfach weil das Gehirn sich das besser merken kann. Also scheinbar ist unser Gehirn großer Fan von, ich benutze Hand, ich benutze Stift, ich schreibe auf Papier versus die digitalen Medien, die wir haben. Das Problem ist nur, wie du gerade schon meintest, da müsste man sein Journal überall mit hinschleppen. Das heißt, man müsste sich wahrscheinlich eine angenehme Größe dafür suchen, keine Ahnung, A5 oder so. Nicht, dass es so riesig ist, weil dann ist es schon wieder schwierig.
DIN A1.
Das Ding hier ist halt super kompakt. Das schmeiße ich in meine Hosentasche und habe das überall. Und wenn ich dann am Abend beschließen wollen würde, hey, ich möchte jetzt meinen Journal aber nicht am Handy verfassen, weil das ist mir zu klein, ich möchte das am PC weitermachen, dann mache ich es auf und ich habe es da. Also diese Konnektivität ist halt super. Andererseits, wie gesagt, vermisst man dann den Benefit, dass man es mit der Hand irgendwo aufschreibt. Und ich will nicht sagen, dass das der Grund sein wird für mich, der es mir wieder kaputt macht, aber ich bin stark dafür überzeugt davon, dass das der Grund sein wird, der es für mich wieder kaputt macht. Aber ich möchte es ausprobieren. Und ich kann dann gerne von meinem Erfolg oder Misserfolg berichten, aber ich möchte es gerne einmal ausprobieren.
Was du ja theoretisch erstmal machen kannst, wäre zum Beispiel, du schnappst dir ein kleines Journal, zum Beispiel ein Mind-Journal. Die sind ja speziell auf das ausgelegt, was du quasi machen willst, weil das ja quasi nochmal eine leichtere Unterscheidung ist zu einem regulären Tagebuch, weil du dann zum Beispiel auch Strukturkästen hast mit Emotionen über den Tag hinweg und allem drum und dran, was vielleicht ganz praktisch wäre. Das kommt momentan, habe ich auch festgestellt, in der Erziehung sehr, sehr viel zu tragen, wo es dann halt diese Leitposters gibt mit, das Kind ist jetzt in der roten Phase, also aggressionsgesteuert und Deeskalation und allem drum und dran. Aber es ist vielleicht auch ganz interessant, gerade für die Selbstreflexion, wirklich Revue passieren zu lassen, wie war die emotionale Lage über den Tag? Alleine was Veränderungen angeht, damit haben wir dann wieder auch so einen Schluss da drin, weil wenn man seine, das klingt jetzt so komisch, wenn man seine Emotionen monitort, lernt man mit diesen Emotionen besser umzugehen und vielleicht störende Emotionen oder gar störende Verhaltensweisen wesentlich besser angreifen zu können, ne? Weil Veränderungen heißt ja immer, man greift irgendwas an, was bei einem sowieso da ist, und man will das anders haben. Und manchmal geht es halt wirklich nur, wenn man da wirklich rabiat beigeht, weil das so in einem festgefressen ist, dass man sonst nicht rauskommt. Und ich glaube, wenn man das monitoren könnte, was halt diese Mind-Journals und sowas machen, dann findet man vielleicht bei sich selber Schwachpunkte oder, ich benutze das Wort sehr, sehr selten, aber in dem Fall ist es, glaube ich, richtig Trigger-Points, wie man diese Emotionen erstmal herauskitzeln kann und dann schauen, Sensibilisierung, dass man halt dann runterfährt, wenn man zum Beispiel bei bestimmten Themen unglaublich schnell hochkocht, man aber selber sachlich eigentlich dabei bleiben will und nicht komplett emotionsgesteuert. Oder schlechte Angewohnheiten, wie zum Beispiel so was ganz Banales wie Nägel kauen oder sonst irgendwas, wenn man das aufschreibt und dann quasi visualisiert, weil wir lernen ja durch Visualisierung. Deswegen glaube ich auch, dass das, was du gesagt hast, dass das gut funktioniert mit Hand, Stift, Zettel, Schreiben. Und du hast ja nicht nur das Schreiben, sondern du guckst ja in dem Moment hin, was du schreibst. Also siehst du es gleichzeitig auch noch und hast dann quasi mehrere Prozesse der Verarbeitung, die dann kurz hintereinander ablaufen. Und das kann das zum Beispiel Vokal verarbeiten und abspeichern. Synapsenbildung begünstigt und allem drum und dran. Ich denke mal schon, also im Thema Veränderung kann das sehr, sehr viel bringen und einen wirklich voranbringen. Und vielleicht, es wird anfangs nervig sein oder es wird anfangs Spaß machen, dann wird es nervig sein. Das ist dann quasi dieser Punkt, den man überwinden muss. Und ich glaube, wenn man diesen Punkt überwunden hat, dann fängt man an, so langsam so ein bisschen die positiven Aspekte daraus zu ziehen, dass man merkt, bestimmte Sachen, die man gerne loswerden will, also schlechte Angewohnheiten, Probleme mit Kommunikation und so weiter und so fort, die dann langsam so ein bisschen runtergehen, weil man in diesen Bereichen einfach sicherer wird.
Ja, denke ich halt auch. Das Problem ist bloß, dass dieser Prozess wahrscheinlich so 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar Monate sich ziehen wird.
Oder Jahre.
Wir Menschen aber darauf ausgelegt sind, so schnell diese Gratification zu kriegen. Wir wollen sofort Bestätigung, wir wollen sofort sehen, dass was funktioniert, dass es hilft. Und dann so einen schleichenden Prozess zu haben, ist halt sehr schwierig. Aber wie gesagt, ich werde mich dran versuchen. Ich habe Bock drauf, glaube ich. Oder vielleicht habe ich mich selber nur gegaslightet, dass ich da Bock drauf habe, aber ich will es versuchen. Und deswegen, glaube ich, ist das eine Sache, die ich mir demnächst anschaffen werde. Mal gucken, wo ich das herbeziehe und mal gucken, ob ich mir noch dafür irgendwie einen fancy Stift kaufe, damit es sich irgendwie cool anfühlt, das zu schreiben, damit man diese anfängliche Motivation dann auch findet, so, ha, ich habe diesen neuen coolen Stift gekauft, ich will den benutzen, ich fange jetzt an, das zu schreiben. Weil das kann ja auch schon helfen, sich einfach so ein kleines Ding, so ein Gimmick oder sowas mit ranzuholen, um die ursprüngliche Motivation zu finden, bis dann der Effekt einsetzt, so von wegen, hey, ich möchte das jetzt wirklich tun. Ich mache das nicht nur, weil ich denke, dass es für mich maybe gut ist, sondern ich möchte das wirklich aktiv machen.
Ich hätte vielleicht noch eine Idee, die ein Hybrid wäre. Es gibt doch diese Tablets mit dieser Papieroberfläche.
Weißt du, was die kosten?
Die sind mittlerweile relativ, also im Vergleich relativ günstig.
Weißt du,
was die kosten? Ich weiß, was die kosten, weil ich plane mir so genau so ein Ding zu holen. Weil ich meine eigene Handschrift manchmal nicht lesen kann und das Ding das irgendwie hinkriegt. Ich habe die Teile nämlich schon getestet und habe da wirklich wie wild drauf rumgekritzelt und dann auf dem Laptop nebenan, wo das zur Schau dann war, waren die Worte und mit allen Rechtschreibfehlern, die ich dann einfach korrigieren konnte. Weil ich habe halt eine Lese-Rechtschreibschwäche.
Ich habe jetzt mal so das bekannteste von diesen Tablets rausgesucht. Das sind 350 Euro. Weiß ich nicht.
Du gibst auch also 1600, 1700 Euro für ein Smartphone aus.
Ja, aber das kaufe ich nicht nur für diesen simplen Zweck, mir was aufzuschreiben. Das kann so viel mehr. Aber, und das ja, was Sebel sagt. Aber das ist so das Ding. Also, ja. Verstehe den Gedanken. Ich bin normalerweise auch sofort bei dir, aber um sowas auszuprobieren, würde ich mir lieber erstmal ein Heft kaufen, so ein klassisches, was auch immer, ein Taschenbuch oder was, einen Stift, womit ich dann insgesamt auf 10 Euro oder sowas komme und schaue, ob das funzt. Und wenn ich da feststelle, boah, das ist voll geil, aber mir fehlt dieser technologische Aspekt, mir fehlt dieses, dass ich das maybe durchsuchen kann, mir fehlt es, dass ich das in richtigen Text umformatieren kann, dass ich das besser lesen kann und so weiter. Dann kann man über sowas nachdenken. Wie gesagt, so eine Tablets sind super, richtig cool, voll die geile Idee. Aber, großes Aber. Also der Preis ist ein bisschen zu happig, wenn du mich fragst. Für ein Ding, was theoretisch ein unendliches Notizbuch ist. Also allein, dass es ein unendliches Notizbuch ist, ist halt schon saucool. Du kannst einfach immer weiter neue Seiten schreiben, schreiben, schreiben. Super geiles Ding. Idee, wie gesagt, ne? Top an die Erfinder. Aber nee, also 350 Euro, um mal eben was zu testen, ist nicht drin. Ja, da können wir machen, was wir wollen, es ist nicht drin.
Naja, aber du kannst ja halt auch mehrere Sachen machen, ne? Das ist halt wirklich ein unendliches Notizbuch. Stell mal vor, ich weiß, das kommt nicht vor, deswegen rein hypothetisch, dann kann ich sogar mir das vorstellen. Smartphone hat den Geist aufgegeben, du musst dir aber ganz dringend was aufschreiben. Das Ding hat ja einen internen Speicher. Und zum Beispiel, so ganz banal, du hast jetzt ganz spontan ein Rezept entdeckt, was du dir unbedingt aufschreiben willst, hast das Smartphone nicht zur Hand. Aber das Ding in der Tasche. Schreibst du dir kurz auf, wird dann später übertragen. Also dieser Nutzung, der Nutzungsbereich ist ja wesentlich größer. Aber ja, die Anschaffungskosten ist halt erstmal sehr, sehr erschlagend. Aber das Remarkable 2, das steht bei mir auch auf der Liste, weil ich mir unglaublich viel notiere. Ich meine, ich habe jetzt hier so ein wunderbares Heft liegen. Ich kann unverblümt auch sagen, von wem das ist. Das ist von der lieben Bubbleberry. Da habe ich auch noch so einen kleinen Post-it-Block dafür, wo sogar mein Name draufsteht. Den habe ich noch nicht benutzt. Den hat sie einfach dabei gelegt. Für Kurznotizen. Ne? Ist halt praktisch und cool für mich. Aber irgendwann geht es dann halt auch ins Papier. Und deswegen wird bei mir wahrscheinlich es so sein, dass ich mir irgendwann dieses Remarkable hole. Das ist ja praktisch DIN A5. Und du hast ja quasi dann diese Übertragungsfolie. Und darunter kannst du ja alles legen, was du willst, in Papier sogar, bei den ganz neuen Geräten. Und dann könnte ich mir tatsächlich für die Optik einfach eine Seite davon reinlegen und hätte immer diese Optik, auf der ich schreibe, und kann das dann wegwischen und es wird übertragen. Das ist halt dann Win-Win-Win für mich.
Ja gut, 37.280 Seiten müsste man vollschreiben, damit es sich lohnt. Let's go. Da sehe ich mich noch nicht so ganz. Aber gut. da wir mittlerweile, auch wenn wir gesagt haben, dass wir wieder nicht eine Stunde machen, aber wir haben es geschafft, eine Stunde voll zu kriegen, wie auch immer wir das hinbekommen haben, trotz anfänglicher Probleme mit der Technik und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können über Leute sprechen, denen diese Veränderung hoffentlich nicht zu sehr vor den Kopf gestoßen hat. Und ich meine, ne, diese Menschen zu erwähnen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Und du hast da so einen Knopf, den du, glaube ich, drücken könntest.
Ja, ich habe diesen wundervollen Knopf auch gedrückt. Wir haben das Ganze nämlich jetzt einfach mal in den Stream mit integriert. Nämlich großen Dank an unsere beiden Patrons, die auch gerade live im Chat mit dabei sind. Der Incentive T3 für Live-Podcasts wird da wohl verschwinden. Wir überlegen uns natürlich was Neues. Definitiv an der Stelle. Euch beiden auf jeden Fall großes Dankeschön auch wieder, dass ihr mit unter der Grund seid, dass das hier überhaupt möglich ist, dass wir die mögliche Technologie dafür haben, das Ganze hier so starten zu können. Das jetzt noch live dabei zu sein, das zu wissen, dass die beiden zuschauen, das macht einen gleich noch nervöser dann in dem Fall, wenn man Danke sagt, weil ja, es ist halt einfach so. Ich drücke jetzt auf diesen Knopf, dass das nicht dauerhaft angezeigt wird, weil ich glaube, ich muss es noch ein bisschen anders ziehen, weil der Chat bisschen was überdeckt bei mir in der kleinen Version. Muss ich mal schauen, wie ich das noch regel. Aber wir haben jetzt so einen wunderbaren Button, so also flupp, da ist es wieder weg. Könnt ihr auch machen. Wir blenden es jetzt hier nicht ein. Ich habe das noch nicht vorbereitet. Es ist der erste Stream, aber ich werde auch auf Knopfdruck das irgendwann so haben, dass dann so plupp hier zwischen uns unsere Incentives für Kofi und Patreon auftauchen. Na, wenn ihr sagt, Patreon ist nichts für euch, dann habt ihr nämlich auch über Kofi die Möglichkeit. Hier sind auch noch keine Bot-Commands im Chat oder sonst irgendwas hinterlegt, ne, dass wir jetzt Ausrufezeichen Kofi oder Ausrufezeichen Patreon eingeben könnten. Das ist alles neu. Und ja, da sind wir auf jeden Fall noch bei. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, das kann ich für diese Folge sagen. Ich habe Bock auf mehr. Ich habe Bock auf Live-Content zusammen mit Patsy, jetzt auch hier auf dem Endgegner-Kanal. Eventuell natürlich nicht nur Podcasting, was unser Hauptmedium derzeit ist. Aber jetzt haben wir uns eine Möglichkeit, eine technologische Möglichkeit geschaffen, das zu machen, was wir seit bald Monaten ansprechen, dass wir aus unserem regulären Trott rauskommen. Es kann natürlich sein, dass für euch auf YouTube die Bildqualität ein bisschen schlechter sein könnte, weil wir übertragen auf der Internetseite, die überträgt das dann quasi zu mir zurück, damit ich das ins OBS reinpacken kann. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen pixeliger ist. Ich hoffe, das verzeiht ihr uns. Dafür haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, neue, coole Sachen auch im Live-Content zu machen.
Das ist richtig, weil, ich meine, du hast es vorhin schon angeschnitten, wir haben theoretisch jetzt auch die Möglichkeit, einerseits hier drüber auch Gäste reinzuholen. Das heißt, man könnte sogar Live-Talks mit Gästen machen. Wir haben die Möglichkeit, entweder Reaction-Content zu machen, wo ich mir noch nicht so sicher bin, worauf wir da reacten würden und so weiter, aber mal schauen. Aber wir haben eben ein sehr dynamisches System mit dem Stream-Together-Feature von Twitch. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was wir damit noch alles anstellen werden. Und eventuell, was ja auch vorhin schon mal angeschnitten wurde, ob wir in Zukunft das Ganze auch Multistream-mäßig eventuell auf YouTube oder, keine Ahnung, auf Twitter packen. Weil ich finde, Twitter Livestreams sind an sich eine nice Sache, nicht um da per se hin live zu streamen als Hauptquelle, sondern einfach bloß um den Account, den wir ja da haben, mit was zu befüttern, weil funny enough, wenn du auf Twitter livestreamst, das Ding hat keinen Chat. Du hast keinerlei Möglichkeiten der Interaktion mit diesem Stream. Ich verstehe nicht, wo der Sinn dieses Features ist, aber ist auch wurscht. Aber wir hätten da quasi dann eine Werbeplattform, weil man könnte den Stream auf Twitter finden und Twitter ist wesentlich besser in Discoverability als Twitch es ist. Oder, na gut, YouTube ist schon sehr gut darin, Sachen vorzuschlagen, aber ne, man kann dann diesen Stream auf Twitter finden und könnte dann von da in den Stream auf Twitch kommen und sich da dann entsprechend beteiligen. Also eventuell ist das eine Richtung, in die wir dann gehen. Das wäre so die Idee, die ich hätte. Aber ansonsten bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer ich fand, das war eine erstaunlich gute 100. Folge im Live-Format. Ich meine, dafür, dass wir das vorher null proben konnten, fand ich, das ist sehr gut gelaufen. Und ich muss sagen, wenn euch natürlich das hier gefallen hat, das heißt, ich möchte sagen, wenn euch das hier gefallen hat, dann könnt ihr natürlich jederzeit einerseits auf unseren Discord kommen, ihr könnt uns auf Twitter und jetzt mittlerweile hier auf Twitch und YouTube und sonst wo folgen. Wir werden natürlich diese Folge hier im Nachhinein auch noch auf YouTube hochladen, das wird eine ganz reguläre Podcast-Folge werden. wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann kommt am besten auf den Discord. Wir müssen hier noch für den Stream die ganzen Bot-Commands einbauen, dass ihr das auch besser finden könnt. Aber dann kommt auf den Discord, werdet darüber informiert, wenn erstens die Endgegner live gehen oder wenn neue Folgen rauskommen, eventuell nach Themenvorschlägen gefragt wird oder ihr euch gar als Gast bewerben wollt. Denn auch das geht bei uns, haben wir schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. Aber ich würde mich auch wieder über eine Gastfolge freuen.
Ja, das auf jeden Fall. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, also auf jeden Fall für alle lieben Menschen auf YouTube oder auf den Podcast-Plattformen, wo man uns auch sehen kann, unter anderem halt Spotify. Das war's mit der 100. Folge der Endgegner. Das hätten wir uns nie gedacht, dass wir die 100 mal knacken würden. Also wir hatten ja damals schon drüber gesprochen, dass wir froh sind, wenn wir die 50 erreichen. Jetzt haben wir das Ganze verdoppelt. Und ich hoffe, das mit dem Outro funktioniert jetzt gleich. Ich drücke jetzt nämlich nur noch einen kurzen Knopf. Und ich hoffe, dass ihr dann unser Outro so auf YouTube vorfinden werdet, wie ihr es gewohnt seid, mit den Einblendungen und allem drum und dran. Aber dementsprechend, das war die 100. Folge des Endgegner-Podcasts. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht live, vielleicht nicht, vielleicht im alten Format. Wir wissen es selber noch nicht. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringen wird. Haut rein. Wir sind raus.